So, Befehle, die passen zwar grammatikalisch, aber semantisch oder ich weiß nicht, von der Bedeutung her nicht so wirklich. Das eine ist liebet und das zweite ist freuet. So, jetzt befehle ich euch mal all, euch zu freuen. Ja, super, das kommt da ganz natürlich. Ich weiß noch, wir haben mal als Familie irgendeinen Film angeguckt, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann kam, ich glaube, Besuch oder was weiß ich, und dann sagt die Mutter, alles ganz natürlich. Und dann standen alle so, und das ist so ähnlich, wenn ihr euch jetzt sagt, freut euch. Ich finde es so eine Sache, wenn man sagt, freut euch. Oder wenn ich sage, liebt. Wobei, das verstehe ich nur eher. Da werde ich aber im neuen Jahr mal drüber predigen, wo da wollen wir dann wohl so eine Serie haben zum Thema Familie und Partnerschaft und so. Was ich eher nachvollziehen kann, weil Liebe eben nicht dieses Gefühl ist, was viele oft denken, sondern was ganz viel mit unserem Willen zu tun hat. Aber bei diesem Befehl, um den es heute gehen soll, freut euch, den Paulus im Philipperbrief Kapitel 4 den Christen in Philippi schreibt, da haben wir schon gedacht, geht es, freut euch. Ich lese euch das mal vor, Philipper 4, Vers 4 bis 7. Da schreibt er, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Thomas, wenn du deine Brille wieder brauchst, ich kann hier größer machen. Das kannst du mit deiner Bibel nicht. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Freut euch. Ja. Manche haben ja Grund, sich zu freuen. Haben wir jetzt gehört. Familie Klemmt freut sich jetzt. Und die Familie Angerbauer-Schneider wird sich hoffentlich bald auch noch freuen. Genau, ich werde nachher noch auf den Punkt kommen, wo wir uns dann überlegen können, was ist eigentlich, wenn wir uns irgendwie nicht so freuen können. Ich habe am Mittwoch zum André im Hausgeist gesagt, das ist jetzt gut so und ich finde es toll, dass er durchgehalten hat, auch glaubensmäßig, dass er nicht verzweifelt ist, wo ich mir immer gedacht habe, Gott, wie kannst du einem Neugeborenen quasi sowas zumuten, aber gut, Gott weiß dann schon, was geht. Aber was ist, wenn es nicht so läuft? Aber da komme ich noch drauf. Aber wir sind ja jetzt in der Vorweihnachtszeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr im Stress seid, ob ihr alle Geschenke habt, wie es aussieht, ob ihr euer Haus noch irgendwie dekorieren müsst oder alles putzen müsst, weil Besuch kommt. Ich stelle schon fest, irgendwie einige Familienangehörigen sind da. Die kommen dann vielleicht auch auf Besuch, da muss man alles herrichten, da muss man die Zimmer sauber machen. Wir hatten gestern bei uns in der Straße noch ein Konzert. Also wir kommen ja immer ganz knapp zum Heiligabendgottesdienst, weil bei uns nebendran der Bürgermeister wohnt. Und da kommt immer der Musikverein, spielt ein Ständchen und so. Da müssen wir dann ja auch mit dazu. Jetzt war bei einem anderen Nachbarn, kam der Musikverein, da mussten wir dann irgendwie auch, dann mussten die ganze Garage leer machen, mussten die Autos rausfahren, alles schön machen, dass man da drin stehen konnte. Ich habe mir gedacht, es ist gut, dass die nicht zu uns kommen. Aber dann habe ich so an die heilige Familie gedacht, vor Weihnachtszeit. So, nachher an Weihnachten, da denkt man an die Geburt. Aber jetzt sind Maria und Josef ja vermutlich gerade so unterwegs. Also wenn die am 24. dann in Bethlehem ankommen sollen, dann sind die vermutlich jetzt so gerade auf der Reise. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, wie viel Grund zur Freude die zwei wohl hatten oder zurzeit gerade so haben. Frau ungewollt schwanger. Gut, sie konnte nichts dafür, aber das hat die Verwandten nicht wirklich interessiert. Die standen wirklich schlecht da. Sie waren nicht besonders reich. Wie wird es wohl alles werden? Womöglich ausgeschlossen von der Familie oder was weiß ich was. Da muss man auch noch, dieser blöde Kaiser, fällt nichts Besseres ein, von Nazareth sich nach Bethlehem, hochschwanger, 9. Monat, was weiß ich was, nicht im Auto, sondern auf dem Esel. Halleluja, freut euch. Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank, ihr kennt es. Dann kommen sie in Bethlehem an. Gut, da sind wir jetzt noch nicht ganz, aber wir stellen uns das trotzdem mal vor und können wir vorstellen, wie der Josef vorher gebetet hat. Ich bete manchmal für einen Parkplatz. Kennt ihr das? Herr, jetzt bitte irgendwo einen Parkplatz. Und dann, preis dem Herrn, da geht's. Die haben keinen Parkplatz gesucht. Die haben eine Unterkunft gesucht für die Nacht und haben nichts gefunden. Das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt, oder? Und dann kommt das Kind im Stall auf die Welt. Mittlere Katastrophe. Ich denke, die Frauen können das vielleicht noch ein bisschen eher nachvollziehen, dass die Maria vielleicht nicht unbedingt nach Freude zumute war. Dann bekommen sie mit, dass das Kind in Todesgefahr ist. Da müssen sie fliehen nach Ägypten. Ich sage jetzt nicht schon wieder was zum Thema Flüchtlinge, aber es ist einfach krass, was dieser Familie passiert. Und dann freut euch alle Wege. Schwierig, oder? Und bei uns gehen auch Dinge schief. Da denken wir an die Lia. Krankenhaus. Kürzlich saßen wir mit den Pastoren zusammen beim Pastorenfrühstück von dem Pfingstpastoren. Und da hat die Kollegin aus Asch einen Anruf bekommen, dass bei ihr in der Gemeinde jemand gestorben ist. Und dann sagt sie, also erstmal hat sie noch nicht so viel Beerdigungen gemacht und da haben sich halt so ein bisschen ausgetauscht, Tipps gegeben und so. Und da haben wir so gedacht, ich muss so kurz vor Weihnachten noch nie jemand beerdigen. Gestern kam der Anruf. In Ulm ist eine ältere Dame, die bei uns in der Gemeinde ist, gestürzt. Und die sitzt beim Herrn und am Dienstag ist die Beerdigung. Nee, am Mittwoch. Ja, plötzlich ist ein geliebter Mensch weg. Freut euch. Man verliert die Arbeitsstelle. Gut, bei euch haben wir die Auflösung jetzt schon. Aber wie viele suchen, wie viele finden nichts? Und dann ist die Frage, wo kommt die Freude her? Sage gleich was dazu. Und dann auf der anderen Seite erleben wir in den Problemen immer wieder Grund zur Freude. Eben, man findet eine Arbeitsstelle. Die Entzündungswerte sind gut, man findet nichts mehr, keine Ahnung. Bei der Schwester, die da jetzt in Ulm gestorben ist, da wissen wir einfach, ich meine, die kennen wir seit Jahren, die lebte mit dem Herrn und die Tochter sagt, sie ist froh, dass sie jetzt so schnell gegangen ist. Und ich krieg's immer wieder mit, dass manche Leute sagen, das mit meinem Tod, das kann sein, wie es will, aber bitte, ich möchte kein Pflegefall werden. Und so gibt's in all dem Leid, in all dem, was nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, gibt's immer wieder auch so Punkte, wo wir Hoffnung haben, wo wir wirklich Freude haben. Wir haben einen Gott, der uns aus der Tiefe rausholt, der uns nahe ist. Aber das ist genau der Punkt, um den es mir heute geht. Wenn wir unsere Freude abhängig machen davon, wie die Umstände sind und ob es uns gut geht, ob die Dinge so laufen, wie wir uns das vorstellen oder nicht. Wenn wir unsere Freude davon abhängig machen, dann haben wir ständig dieses Auf und Ab, dann haben wir dieses Achterbahnfahren, was viele von uns, denke ich, so gut kennen. Und dann macht der Befehl von Paulus auch keinen Sinn, freut euch. Ja klar freue ich mich, wenn es was zu freuen gibt. Aber momentan gibt's nichts zu freuen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Und natürlich können wir sagen, die Umstände sind momentan nicht so, dass ich mich freuen kann. Und da ist mir aufgefallen, dass der Paulus auch nicht bloß schreibt, freut euch, sondern er schreibt, freut euch im Herrn. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Freut euch im Herrn. Das heißt, die Grundlage der Freude, die besteht eigentlich nicht in den Umständen. Die liegt nicht daran, ob es uns gut geht. Die liegt nicht daran, ob wir gesund sind, ob alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und ob wir jetzt zu Weihnachten doch das neue Samsung S6 Edge bekommen, um mal das obligatorische iPhone nicht zu erwähnen. Jetzt habe ich es doch erwähnt. Und natürlich können wir uns über Gutes freuen. Natürlich ist ja vollkommen in Ordnung und das ist ja logisch. Also ich möchte nicht sagen, wir dürfen uns darüber nicht freuen. Das ist klar. Natürlich freuen wir uns über all die guten Dinge. Aber unsere Freude muss nicht aufhören, wenn es schwierig wird. Unsere Freude muss dann nicht aufhören, wenn die Dinge nicht mehr so laufen, wie wir uns das wünschen. Und das, was mich eigentlich ermutigt hat oder wo ich mich eigentlich dran gefreut habe, ist, dass dieser Paulus, der das schreibt, freut euch alle Zeit, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das war einer, dem ging ja auch nicht immer alles so ganz glatt. Ich möchte euch mal einen kurzen Abschnitt vorlesen von dem, was der Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 10. Was heißt, diesen kostbaren Schatz tragen wir allerdings in einem zerbrechlichen Gefäß. Denn so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Denn obwohl uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen, lassen wir uns nicht von ihnen überwältigen. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Indem wir täglich unser Leben für Jesus einsetzen, erfahren wir am eigenen Leib etwas von seinem Sterben. Wir erfahren dadurch aber auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus. Etwas andere Übersetzung, vielleicht habt ihr schon gemerkt, geht nicht ganz so flüssig wie das, was ihr vielleicht noch im Kopf habt. Aber ich fand es stark, dass der Paulus seine Freude und seine geistliche Haltung nicht davon abhängig gemacht hat, wie es ihm ging. Und dass er gesagt hat, in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und das finde ich echt klasse. Und das wünsche ich mir für mich selber und das wünsche ich mir für euch. Ich wünsche mir, dass wir einfach diese Freude in uns haben, die unabhängig ist von dem, was um uns herum ist. Dann können wir uns richtig freuen, wenn es uns richtig gut geht, aber unsere Freude hört auch dann nicht auf, wenn es um uns herum dunkel wird. Nächster Vers, Vers 5. Da muss ich so ein bisschen schmunzeln, werde gleich merken, warum. Alle in eurer Umgebung, lese ich mal nach einer anderen Übersetzung, alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Ihr lacht. Manche denken vielleicht, besser, wenn die Leute das nicht spüren, wie freundlich ich bin. Oder soll ich vielleicht sagen, wie unfreundlich ich bin. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Und ich denke, das dürfen wir uns schon manchmal fragen. Wie freundlich sind wir eigentlich? Was bekommen die Leute eigentlich zu spüren? Wenn die Menschen mit uns zu tun haben, kriegen sie was mit von unserer Freundlichkeit? Kriegen sie was mit von unserer Güte? Kriegen sie was davon mit, dass wir so sind wie Jesus? Und jetzt fragt vielleicht auch wieder jemand, ja, muss ich jetzt Freundlichkeit heucheln oder was? Ja, ich bin halt momentan gerade nicht freundlich oder ich bin grundsätzlich nicht freundlich. Das ist einfach nicht meine Art. Ja, jetzt muss ich halt freundlich sein. Also ich glaube nicht, dass es das ist, was Paulus meint. Ich muss Güte heucheln. Ja, dann gäbe man halt auch was mit zusammengebissenen Zähnen. Dann helfen wir deine Flüchtlinge halt, auch wenn ich sie nicht mag. Oder was auch immer das Problem dann ist. Versteht ihr? Wir können in so vielen Dingen ja heucheln. Wir können uns zu irgendwas zwingen. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was Paulus meint. Sondern das, was Paulus findet, also ich kann ihn ja jetzt nicht fragen, aber wo ich mir sicher bin, dass er es so gemeint hat, weil es einfach auch mit dem Rest zusammenpasst von dem, was er geschrieben hat, das ist, dass die Freude, die von der er spricht, freut euch im Herrn alle Zeit. Und dass das, was wir in Jesus haben und das, was wir erlebt haben, dass das in uns so eine Gesinnung erzeugt, so eine Stimmung erzeugt. Stimmung ist irgendwie das falsche Wort. Also so eine Haltung erzeugt, dass wir das weitergeben möchten und dass wir freundlich sein möchten. Was ist eigentlich freundlich sein? Freundlich sein ist doch dem anderen positiv gegenübertreten, ihm was Gutes wünschen, ihn teilhaben lassen an dem, was in mir ist. Güte ist doch irgendwie was teilen, was hergeben, was, ja? Und wenn wir diese Freude haben, die jetzt unabhängig ist von den Umständen, wenn wir diese Freude haben, dass wir ewiges Leben haben in Jesus, dann wollen wir doch andere Leute daran teilhaben lassen. Ich habe ein interessantes Gleichnis gefunden, von was Jesus erzählt. Lukas 12, 42 bis 46. Und vielleicht versteht ihr nach diesem Gleichnis auch ansatzweise, ansonsten sage ich nachher gleich noch was dazu, was das Ende von diesem Vers damit eigentlich zu tun hat, wo er sagt, lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden, der Herr kommt bald. Lukas 12, die Verse 42 bis 46, da erzählt Jesus Folgendes. Erwartet man nicht von einem klugen und zuverlässigen Verwalter, dass ihm sein Herr beruhigt die Aufsicht über alle Mitarbeiter anvertrauen kann und er sie gewissenhaft mit allem Nötigen versorgt? Wenn sein Herr zurückkommt und findet, dass er seine Arbeit gut getan hat, wird er glücklich und zufrieden sein. Eins ist sicher, einem so zuverlässigen und bewährten Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn aber ein Verwalter unzuverlässig ist und denkt, ach was, es dauert lange, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt, und er fängt an, seine Mitarbeiter zu schikanieren und Trinkgelage zu veranstalten, dann wird sein Herr ganz unerwartet zurückkehren. Er wird den unzuverlässigen Verwalter bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Gottlosen verdienen. Also, da wir die Stelle kennt, eigentlich sagt Jesus hier was ein bisschen anderes. Die etwas modernere Übersetzung hat es ein bisschen abgemildert. Er sagt, wird er ihn nicht in Stücke hauen lassen. Also, ganz, ganz drastisch eigentlich, was da passiert. Aber das Bild, was Jesus hier gebraucht, da ist jemand, das ist ein Verwalter. Und dieser Verwalter, der ist von seinem Herrn beauftragt, dafür zu sorgen, dass es den anderen Knechten gut geht. Und dieser Verwalter hat die Aufgabe, die zu versorgen und denen einfach die Dinge weiterzugeben, die sie brauchen. Und ich glaube, in einer ähnlichen Situation sind wir auch. Wir sind Verwalter. Gott hat uns anvertraut. Zeit, Geld, Fähigkeiten, Segnungen in irgendwelcher Art, ob die nur materiell oder nicht materiell sind. Und unsere Aufgabe ist es, diese Segnungen weiterzugeben. Das, was Gott uns anvertraut hat, an die Menschen weiterzugeben, die um uns herum sind. Freundlichkeit und Güte. Das ist das, wozu Gott uns eigentlich berufen hat. Und dann heißt es, irgendwann wird dieser Herr zurückkommen und er wird Rechenschaft fordern. Und ich glaube schon, dass es uns vielleicht ein bisschen motivieren kann, zu sagen, ich möchte, dass wenn Gott kommt, dass er mich bei meiner Arbeit findet. Also abgesehen davon wissen wir ja, dass Gott allmächtig ist und allwissend. Und von daher ist es eigentlich egal, ob er zurückkommt oder nicht, weil er weiß, was wir tun. Er weiß, wo wir stehen, was wir tun. Und trotzdem denke ich, dass dieser Blick auf die Ewigkeit und darauf, dass Jesus wiederkommt, uns auch da helfen kann zu sagen, okay, das, was in dieser Welt ist, wo ich mir vielleicht schwer tue, vielleicht das auch wegzugeben oder so, oder mit meiner Zeit richtig umzugehen, das ist eigentlich bloß ein Teil, ein kleiner Teil von dem, was mein Leben eigentlich ausmacht, denn es wird in der Ewigkeit ein Teil kommen, der sehr viel länger ist, der sehr viel wichtiger ist, sehr viel bedeutsamer. Und insofern kann ich mit meinem Leben hier vielleicht doch anders umgehen, kann freundlicher sein, kann gütiger sein, als ich das könnte, wenn ich nichts davon wüsste, dass das irgendwann mal zu Ende geht. Und dann kommt dieser Vers übers Gebet und über die Sorgen. Nun weiß ich nicht, ob du so ein Sorgenmensch bist oder eher einer, der gerne in den Tag hineinlebt, sich keine Gedanken macht, aber da heißt es hier, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und ich habe mich schon oft gefragt, warum wir Christen uns eigentlich keine Sorgen machen sollen. Und manche würden das vielleicht so beantworten und vielleicht muss ich das jetzt zu dem Vers, den wir der Emma mitgegeben haben, auch noch dazu sagen. Wenn es da heißt, es gibt einen Unterschied zwischen denen, die Gott lieben, die ihm dienen, die ihm nachfolgen und denen, die das nicht tun, dann ist es nicht so gemeint, dass uns nichts passieren kann. Also es ist einfach nicht wahr, dass Christen nicht krank werden, dass sie ihre Arbeitsstelle nicht verlieren, dass Christen, keine Ahnung, nichts passieren kann. Was ich schon glaube, ist, dass es Bewahrung gibt und dass wir immer wieder auch erleben dürfen, wie Gott uns einfach beschützt, wie er dafür sorgt, dass eben nichts passiert oder wie Gott eingreift und Dinge auch wieder in Ordnung bringt. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich mir keine Sorgen mache, weil ich weiß, dass mir nichts passieren kann. Sondern der Grund, weshalb ich mir keine Sorgen mache, ist, erstens, es hilft nichts. Weiß nicht, ob mir das schon mal aufgefallen ist. Aber Jesus sagt mal, wer von euch kann mit seinen Sorgen die Spanne seines Lebens, oder nee, sein Leben auch nur um eine Spanne verlängern? So, es hilft nichts. Du kannst dir Sorgen machen, ob du deine Arbeitsstelle verlierst. Du kannst dir Sorgen machen, ob du krank wirst. Du kannst dir Sorgen machen, ob die Rente reicht. Oder ob, keine Ahnung, der dritte Weltkrieg ausbricht oder sowas. Natürlich kannst du dir Sorgen darüber machen, aber es wird nichts ändern. Im Gegenteil, es macht die Dinge höchstens noch schlimmer. Es hilft nichts. Und der zweite Grund, weshalb wir uns keine Sorgen machen müssen, der steckt in diesem Vers eigentlich drin, nämlich, dass Gott für uns sorgt. Also du hast die Entscheidung, du kannst dir entweder selber Sorgen machen oder du kannst Gott sorgen lassen. Weil Gott macht sich keine Sorgen, aber Gott sorgt für dich. Und deswegen heißt es hier auch, lasst eure Bitten vor Gott kund werden. Sag ihm, was du brauchst, sag ihm, was dich bedrückt, sag ihm, was dir Sorgen macht, was dir Nöte macht. Und dann gib's ab bei ihm. Und auf der anderen Seite heißt es nun auch wieder nicht, dass wir faul sein können oder sollen. Also wenn ich in die Bibel reinschaue, dann finde ich zum Beispiel den Josef, also den Sohn vom Jakob. Der Josef hat gewusst, da kommen 7 Jahre Hungersnot. Da hat der Josef nicht gesagt, ja, Gott wird uns versorgen, prima, gut, machen wir uns keine Sorgen, wird schon alles recht werden. Nee, der hat 7 Jahre lang hart gearbeitet, hat Kornspeicher bauen lassen. Gut, er hat auch hart arbeiten lassen vermutlich, aber wieder ein anderes Thema. Aber er hat dafür gesorgt, dass in den 7 guten Jahren, die vorher waren, dass dort Vorbereitungen getroffen wurden, damit in den 7 Jahren, wo nicht so viel da war, die Leute was zu essen hatten. So, es ist nichts falsch daran, Vorsorge zu treffen. Die Frage ist nur, in welcher Haltung ich das tue. Ich habe jetzt nicht die Zeit, da intensiv drauf einzugehen, aber Jesus lobt immer wieder auch die klugen Verwalter. Er lobt die Leute, die mit dem, was er ihnen anvertraut hat, was arbeiten, was tun. Und von daher geht es sicher nicht darum, einfach die Hände in den Schoß zu legen, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen und darauf zu vertrauen, dass schon alles gut wird. Sondern es bedeutet, Gott zu vertrauen, ihn an die erste Stelle zu setzen. Ein Wort, was mir und meiner Frau und unserer Familie eigentlich über die Jahre immer wieder begegnet ist, was letztendlich der Grund eigentlich auch dafür ist, dass ich hier bin, weil wir dieses Wort bekommen haben, als die Entscheidung anstand, ob wir das Angebot hier von Laubheim annehmen sollen, hierher zu kommen und dafür eben aus meinem Beruf auszusteigen. Dieses Wort, Matthäus 6, Vers 33, ich denke, die meisten von euch kennen das auswendig, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. In solchem allem, könnt ihr nachlesen im Zusammenhang, sind die Dinge des täglichen Lebens gemeint. Damit ist gemeint, dass Gott uns versorgen wird, wenn wir sein Anliegen an die erste Stelle setzen. Und das ist was, wovon ich absolut überzeugt bin, was wir als Familie immer wieder erlebt haben und was ich von so vielen Leuten höre. Wenn wir uns um Gottes Sache kümmern, dann kümmert er sich um unsere Sache. Wenn wir Gottes Reich an die erste Stelle setzen, dann kümmert er sich um uns, um unsere Belange, um das, was wir brauchen zum täglichen Leben. Und ich werde vermutlich im neuen Jahr irgendwann mal noch ein bisschen länger was über Gebet lehren. Aber lasst mich vielleicht einfach so viel schon mal vorweg sagen. Eigentlich würde das reichen, oder? Wenn Gott sagt, er wird sorgen für mich, wenn ich mich um seine Sache kümmere, dann brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu bitten, oder? Könnt ihr ja mal drüber nachdenken in der stillen Stunde. Wie gesagt, wir werden uns damit noch etwas intensiver auseinandersetzen. Aber wenn Gott mir dieses Versprechen gibt, dann brauche ich mir eigentlich keine Gedanken mehr zu machen, keine Sorgen mehr zu machen. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr viel zu betteln, weil das was ist, was Gott versprochen hat. Und trotzdem sagt die Bibel, dass wir Gott bitten dürfen. Sie redet sogar davon, oder Paulus schreibt hier sogar davon, dass wir flehen dürfen. Wer hat ja schon mal gefleht? Ich habe auch schon gefleht. Ja, okay, vielleicht nicht ganz so intensiv. Meine Frau angefleht, dass sie mich nimmt. Das hat schon auch eine Weile gedauert, aber sie ist auch nicht Gott. Aber so auch vor Gott zu flehen, wenn man ein Anliegen hat, was einem richtig wichtig ist, dann dürfen wir auch mal flehen. Also, wenn ihr nicht wisst, was Flehen ist, mir fällt jetzt auch nicht ein, wie ich euch das erklären könnte, aber das ist schon sehr intensiv und sehr nachdrücklich und das macht man auch nicht so, Herr, und bitte gibt es, Amen, Ende, und dann denke ich nicht mehr dran, sondern das ist auch was über einen gewissen Zeitraum einfach mich prägt und bestimmt und so. Aber wir dürfen nicht nur bitten und flehen, sondern der Vers spricht auch davon, dass wir danken sollen. Lasst, hier ist nochmal vor kurz, lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Und da kann man sich jetzt natürlich überlegen, für was sollen wir denn danken? Sollen wir danken für die Dinge, die Gott uns schon gegeben hat? Das ist eine gute Idee. Das macht man auf jeden Fall. Oder sollen wir danken für das, was er uns noch geben wird? Das ist auch eine gute Idee. Das macht er auf jeden Fall auch. Oder sollen wir danken für das, was überhaupt irgendwie gut ist? Das ist auch eine gute Idee. Das macht er mal auf jeden Fall. Oder dankt ihr für egal was? Das ist auch eine gute Idee. Das macht er auf jeden Fall. Also ist vollkommen egal, für was ihr dankt. Danken ist immer gut. Also bitten, weiß ich nicht, kann man vielleicht mal zu viel, kann man vielleicht auch falsch machen. Beim Danken kann man eigentlich nichts falsch machen. Also ihr dürft Gott danken, so viel und so lange und so oft ihr wollt und für was ihr wollt. Da macht er auf jeden Fall nichts falsch. Und ich glaube auch nicht, dass Gott irgendwann mal sagen wird, also weißt du was, du hast jetzt 75% deiner Gebetszeit für Danken verwendet und nur 25% für Bitten. Ich finde, das ist zu wenig. Du müsstest irgendwie mehr bitten und weniger danken. Kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen. Okay. Also das einfach mal so als Anregung. Und dann ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, wie würdest du Gebet definieren? Also ich lese euch den Vers nochmal vor. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Was würdet ihr sagen, wie definieren wir Gebet? Reden mit Gott, Gespräch mit Gott. So, und jetzt stellt euch jemand vor, mit dem ihr ab und zu redet. Also zum Beispiel euren Ehepartner, falls ihr ab und zu miteinander redet, oder eure Kinder oder sonst irgendjemand. Und dann stellt euch vor, wenn eure Unterhaltungen sich nur darauf beschränken. Also Schatz, ich bräuchte dann morgen ein frisches Hemd. Und überhaupt, denkt dran, morgen Mittagessen und um diese Uhrzeit. Und dann hätte ich gern, dass du die Wäsche für mich wäschst. Und ich möchte gern dieses und ich möchte jenes und vergiss nicht das. Und denk auch da dran und mach bitte das und mach bitte jenes. Okay, inzwischen sagen wir dann auch mal danke für dieses und jenes. Aber meine Erfahrung ist, dass jedenfalls ein Teil der Menschen durchaus in der Unterhaltung auch noch andere Dinge haben möchte. Außer, jetzt würde ich mal sagen, Bitte und Dank. Sondern da geht's um, kennt ihr den Satz, vor dem sich alle Männer fürchten? Was denkst du grad? Kennt ihr das? Das ist auch Gespräch, aber wenn wir es nicht so gern haben, also wir Männer jedenfalls. Einfach mitteilen, wie geht's dir gerade? Einfach darüber reden, was ist gerade. Dass wir Gott sagen, wie es uns gerade geht. So, aber jetzt geht's ja nicht darum, wir danken, wir bitten, wir sagen Gott, wie es uns geht. So, ein normales Gespräch würde ich jetzt mal sagen, damit haben wir jetzt 50% dieses Gespräches abgedeckt, oder? Jetzt kommen die anderen 50%. Jetzt sagt Gott Danke. Gott bedankt sich bei uns? Könnt ihr mal drüber nachdenken? Meint ihr, dass Gott sich bei uns bedankt? Dass er sagt, das hast du gut gemacht? Freue ich mich drüber? Das ist auch Gebet. So, dann kann es sein, dass Gott vielleicht mal bittet. Hä? Mach doch mal bitte dieses oder jenes. Könntest du mal bitte? Ich weiß nicht, wie er Gott so empfindet, ob er empfindet, dass Gott bittet oder ob Gott befiehlt. Hängt, glaube ich, weniger mit Gott selber zusammen, als mit dem, wie wir Dinge empfinden. Aber dass Gott sagt, was er gerne hätte. Und dann wird es sicher auch noch so eine Zeit geben, wo Gott vielleicht ganz gern mal sagen würde, wie er sich gerade fühlt, was er gerade denkt, wie es ihm geht, was er vorhat. Keine Ahnung. Und das sind vielleicht Dinge, an die du noch gar nicht gedacht hast, wenn es ums Gebet geht. Und das sind vielleicht auch Dinge, die uns schwerfallen. Also mir persönlich fällt es immer schwer. Man muss dann ja irgendwie auch still sein, auch seine Gedanken irgendwie zur Ruhe bringen. Ich weiß nicht, wie eure Gedanken so sind. Wisst ihr, was ein Schwungrad ist? Ein Schwungrad setzt man in der Technik überall dort ein, wo eine Bewegung nach Möglichkeit nicht zur Ruhe kommen soll. Selbst wenn nicht mehr angetrieben wird, dann läuft das Schwungrad immer noch. Wir haben daheim so einen Heimtrainer. Ich habe den inzwischen schon zweimal aufgemacht. Da ist auch ein Schwungrad drin. Kennt ihr das? Habt ihr das mal gesehen? Wenn du da ein bisschen kurbelst, dann läuft das Rad und das läuft und läuft und läuft und läuft. Und manchmal habe ich den Eindruck, mit meinen Gedanken ist ähnlich. Da komme ich ins Gebet und dann möchte ich eigentlich drauf hören, was Gott sagt, und dann läuft es. Und dann läuft es. Und das ist manchmal vielleicht gar nicht so einfach. Aber trotzdem denke ich, dass es gut und wichtig ist, dass wir das tun und dass wir uns da vielleicht auch mal dazu zwingen, unsere Gedanken irgendwie zur Ruhe zu kriegen und einfach mit ihm zu reden. Das waren so ein paar Gedanken, die uns vielleicht auch gerade in dieser Vorweihnachtszeit helfen können, eben uns zu freuen, Gott zu danken für das, was er uns gegeben hat, unsere Anliegen, sage ich jetzt mal, vor Gott kund werden zu lassen, ihm einfach zu sagen, wie es uns geht, auch mal zuzuhören, wie es ihm geht, freundlich zu sein, unsere Güte vor den anderen Menschen sichtbar werden zu lassen, und dass wir da einfach ja uns an diese Worte vielleicht erinnern, so in der nächsten Zeit. Und das einfach auch in die Praxis umsetzen. Dass wir uns auf das ausrichten, was gut ist, was uns hilft, was uns nach oben zieht, und dass wir weniger um das kreisen, was uns immer wieder nach unten ziehen will.